Was ist eine Muskelpumpe? Eine Muskelpumpe ist dafür da, gerade ganz weit vom Herzen entfernt, das Blut wieder zurückzupumpen. Und je mehr wir also eine kräftige Leistungsfähigkeit der Muskulatur haben, gerade im Wadenbereich, umso mehr hilft quasi diese Muskulatur, dass eben das Blut nicht versackt unten in den Beinen, dass das Wasser nicht versackt in den Beinen. Viele klagen ja darüber, dicke Beine, dicke Füße und so, ne? Ja, trainiert mal besser eure Wadenmuskeln. Und dann hat die Gefäßelastizität nämlich eine Unterstützung.
Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ich bin Anja Mattis und mir gegenüber sitzt Ingo Frohböse, Sportwissenschaftler aus Köln. Hallo Ingo.
Anja, ich grüße dich.
Ingo, wir wissen ja inzwischen, dass du dich mit viel Disziplin kontinuierlich um deinen Körper kümmerst. Jetzt mal ehrlich, machst du das auch aus Eitelkeit?
Also ist natürlich Leidenschaft auf der einen Seite, aber klar schwingt da immer auch Eitelkeit mit, das ist ja gar keine Frage. Wir Sportler sind schon immer auch Ästheten, wir sind körperlich schon auch ein wenig vielleicht schräg. Ja, Ästhetik ist das eine, aber es hat natürlich auch kulturelle Geschichten, warum man sich gerade zum Beispiel um Beine und Probe kümmert, das sollte ja Stärke zeigen, Vitalität andeuten. Und das ist für mich auch genauso, weil es ist für die Funktionalität, insbesondere gerade auch für meinen Sport, sind Beine und Po ganz essentiell.
Und woran merkst du dann persönlich, dass deine Bein- und Po-Muskeln noch gut mitspielen? Gibt es da so geheime Tests, die du machst?
Geheime, die würde ich dir nicht erzählen.
Die würdest du nicht verraten.
Aber vielleicht nochmal zurück. Bei mir ist ganz wichtig, es gibt ja vier Köpfe des Oberschenkel-Vorderseitenmuskels, den Quadrizeps. Und da gibt es einen, der ist mir deswegen so besonders wichtig, weil er die Stabilität des Kniegelenkes ein wenig sichert. Und zwar ist das der Vastus medialis, so heißt er. Dieser Vastus medialis, das ist derjenige, der so links an der Innenseite und rechts an der Innenseite des Oberschenkels nach unten läuft. Und wenn man den gut spürt, wenn er so einen richtig kleinen Höcker, so einen Hügel bildet, dann weiß ich, okay, meine Muskulatur ist immer noch gut ausgebildet. Weil dieser Muskel ist für die Stabilität total wichtig. Also der Vastus medialis des Quadrizeps, der mittlere Kopf, der ist bei mir ganz wichtig.
Ah ja, du gehst mir zu sehr in die Tiefe.
Das ist Funktion und Ästhetik, das sieht doch schick aus.
Unser heutiges Thema sind straffe Beine, knackiger Po, besser leben. Es geht also nicht nur um die Strandfigur, sondern es geht auch darum, mal zu fragen, warum dienen Beine und Po als Stoffwechselbooster? Was passiert gesundheitlich, wenn Beine und Po schlaff werden und welche Quickies bringen sie wieder in Form? Solche Fragen gilt es zu klären. Werfen wir zunächst einmal den Blick auf die Beine. Du hast es eben schon getan. Wie sind sie aufgebaut?
Wenn wir Treppen steigen, wenn wir aufstehen, wenn wir bücken und gehen, sind die Beinmuskeln. Beinmuskeln ist in der Regel ja Vorder- und Rückseite des Oberschenkels. Wir nennen die Vorderseite ja den Oberschenkelstrecker. Der streckt also das Kniegelenk und das ist der Musculus quadriceps. Quadra heißt vier. Das heißt, der besteht aus vier Köpfen. Ich habe ja einleitend schon von dem Vastus medialis gehört. Es gibt noch drei andere, den Rectus femoris, den Lateralis und den Intermedius. Müssen wir nicht wissen, also er hat vier Köpfe. Dann gibt es die Hamstrings, das ist die Rückseite. Die kann man auch auf Deutsch, ist aber nicht ganz so deutsch, ischiochorale Muskulatur nennen. Die besteht grob aus drei Muskelgruppen, Semitendinosus, Semimembranosus und Biceps femoris. Hilft uns auch nicht weiter, aber es sind drei. Die beugen das Kniegelenk zusätzlich mit anderen Muskeln, wie zum Beispiel der Wadenmuskulatur. Dann haben wir am Oberschenkel noch die sogenannten Adduktoren. Die laufen an der Innenseite des Oberschenkels entlang. Da haben wir fünf Stück von. Die kommen quasi vom Becken und ziehen bis zur Mitte des Oberschenkels oder sogar teilweise drüber hinaus bis unterhalb des Kniegelenkes. Und die sind einerseits für Beugung und gleichzeitig aber auch für das Anspreizen, also für das Anziehen des Beines in die Körpermitte mitverantwortlich. Und dann haben wir natürlich, wie gesagt, so ein bisschen die Wadenmuskulatur, weil ein Teil der Wadenmuskulatur auch über das Kniegelenk zieht, beugend wirkt. Der Gastrocnemius hat einen beugenden Anteil, also der dicke Wadenmuskel. Und dann haben wir natürlich noch so ein bisschen die seitliche Oberschenkelmuskulatur, da ist der Tensor Fasciolatae. Also es gibt eine ganze Reihe an Muskeln, die so ein bisschen auch wie die seitliche Stabilität des Oberschenkels garantieren. Anatomie-Lehrstunde gerade.
Ja, ich merke das gerade. Ja, da muss ich erstmal mitkommen. können wir denn eigentlich an der Kraft des Oberschenkels oder vielleicht sogar am Oberschenkelumfang erkennen, wie gut wir alt werden?
Nein.
Okay.
Denn letztendlich gibt es sehr voluminöse Oberschenkel, da ist aber keine PS drin.
Mhm.
Ja, weil die Leistungsfähigkeit des Muskels ergibt sich. Und vor allen Dingen, gerade wenn wir Umfang messen zum Beispiel, ja, haben wir auch andere Strukturen. Und Fett, Fettgewebe, Unterhautfettgewebe, Haut, das ist ja alles damit dabei, Wasser. Dementsprechend eine Umfangsmessung macht an sich keine Aussage. Wenn, dann musst du schon eine Querschnittsanalyse machen. Und das machen wir schon mal, gerade mit dem MRT ist das ja möglich. Da kannst du selbst dann die Struktur des Muskels von anderen Bausteinen quasi trennen. Ansonsten nein, so vom Volumen her kannst du das nicht erkennen. Ganz im Gegenteil, das täuscht sogar oft hinweg darüber, ob es wirklich eine Leistungsfähigkeit der Muskulatur gibt. Das heißt also, die Stärke der Quadrizepsmuskulatur ist natürlich entscheidender. Und deswegen ist gerade für Tests mir das Volumen nicht ganz so relevant, sondern eher die Leistungsfähigkeit der Muskulatur, die Kraftmessung. Das ist viel bedeutsamer.
Der Wadenmuskel, hast du gerade selber gesagt, die Wadenmuskulatur ist viel kleiner.
Mhm.
Aber ist sie auch unwichtiger dadurch?
Nee, das auf keinen Fall. Schau doch mal, unser Augenmuskel, der das Auge immer schließt, wie wichtig der ist. Oder die kleinen Muskelchen im Gehör, wie wichtig die sind. Die Größe des Muskels sagen gar nichts aus.
Mhm.
Ja, ganz im Gegenteil, sogar so rohe Kräfte sind nicht das, was uns Menschen so letztendlich ausmacht. Den Sport natürlich schon, der hängt schon an den großen, kräftigen Muskeln, das ist gar keine Frage. Und da ist der Wadenmuskel entscheidend auch mit. Ne, das gerade Springen, Laufen, Sprinten, Hüpfen, Federn, all das braucht Wadenmuskulatur, weil natürlich das Sprunggelenk Kräfte überträgt. Und dafür brauchen wir die Wadenmuskulatur. Und der wirkt zweigelenkig, die Wadenmuskulatur, also auf Sprunggelenk und aufs Kniegelenk. Und daran erkennt man schon, ja, es ist für zwei ganz zentrale Gelenke entscheidend, wie gut ist die Wadenmuskulatur ausgebildet. Und das Entscheidende vielleicht auch, wo die meisten Menschen gar nicht drüber nachdenken, er ist deswegen wichtig, weil die Wadenmuskulatur eine Muskelpumpe darstellt. Was ist eine Muskelpumpe? Eine Muskelpumpe ist dafür da, gerade ganz weit vom Herzen entfernt, das Blut wieder zurückzupumpen. Und je mehr wir also eine kräftige Leistungsfähigkeit der Muskulatur haben, gerade im Wadenbereich, umso mehr hilft quasi diese Muskulatur, dass eben das Blut nicht versackt unten in den Beinen, dass das Wasser nicht versackt in den Beinen. Viele klagen ja darüber, dicke Beine, dicke Füße und so, ne? Ja, trainiert mal besser eure Wadenmuskeln. Und dann hat die Gefäßelastizität nämlich eine Unterstützung. Und dann sind die Venenklappen irgendwann auch nicht überbelastet, weil eben die Muskulatur der Wade hilft, das Blut wieder zurück zum Herzen zu transportieren. Und das ist eben nicht nur die aktive Muskulatur, auch die passive, die ja doch immer ein bisschen aktiv ist, die hilft auch dabei.
Wenn wir jetzt unsere Wadenmuskeln trainieren wollen, wir wollen ja heute auch wieder unsere Quickies vorstellen, schnelle, einfache Übung. Welche Übung empfiehlst du für die Wadenmuskulatur?
Ja, das Einfachste ist erst einmal der Zehenstand, das Fersenheben, wie man es ja beschreiben möchte. Das heißt, ihr stellt euch hinter einen Stuhl, geht dann auf die Zehenspitzen und senkt euch langsam wieder ab. Also auf und ab, auf und ab. Das kann man auch etwas intensivieren, indem man zum Beispiel auf die Kante der Treppenstufe geht. Ja, so kommt man noch ein bisschen tiefer, dann wird die Wadenmuskulatur auch gedehnt, eine exzentrische Belastung. Aber das ist für mich letztendlich die idealste Übung, Waden heben, um Wadenmuskulatur zu trainieren. Wichtig, dass man vielleicht auch die Kniegelenkwinkel dabei verändert, damit man verschiedene Anteile der Muskulatur, gilt übrigens fürs Dehnen auch. Ja, auch beim Dehnen, mal mit gebeugtem Knie, mal mit gestrecktem Knie. Das Gleiche gilt beim Muskeltraining auch, mal mit gestrecktem und gebeugtem Knie, weil das verschiedene muskuläre Anteile letztendlich beansprucht.
Dann lass uns auf den Po zu sprechen kommen. Ob knackig oder rund, unser Po dient erst einmal dazu, dass wir bequem sitzen. Wozu dient er noch, der Po?
Also richtig ist, dass du sagst, es ist erstmal unsere Sitzregion. Da gibt es ja die Sitzbeinhöcker. Und die haben ja mit dem Glutealmuskel, das ist der große Gluteus, so heißt er ja, erstmal nicht direkt was zu tun, aber sie ermöglichen uns eben, ohne Instabilität zu verlieren, knöchern einfach zu sitzen. Es ist letztendlich der Musculus Gluteus, der dicke Muskel, ist der größte Muskel unseres Körpers. Nicht der längste, nicht der, vielleicht nicht der kräftigste pro Quadratzentimeter gedacht, aber es ist der größte. Und der größte Muskel hat natürlich auch den größten Einfluss auf den Stoffwechsel, auf den Metabolismus, auf die Durchblutung. Und je mehr wir also davon haben, und seit Kim Kardashian wissen alle, dass es auch natürlich eine ästhetische Frage ist, wie eingangs schon mal gesagt, dass er auch ein vielleicht sogar ein Sexualmerkmal sein kann, weil das eben Vitalität und Attraktivität möglicherweise modifiziert. Manchmal mir ein bisschen zu viel, was man da so in den sozialen Medien sieht. Also es ist dann nicht mehr harmonisch ausgebildet. Weil nur einen dicken Po macht ja auch keine schönere Figur. Aber es ist letztendlich dafür da, er wirkt auf die Hüftstreckung. Er streckt also im Hüftgelenk. Und das brauchen wir eben bei Aufstehen, bei Treppensteigen, bei Laufbewegungen, bei allen vielen Aktivitäten, wie das Gehen insbesondere, die Fortbewegung. Stabilisiert das Becken und wirkt so ein bisschen darauf, dass die Körpermitte zentriert bleibt, weil es wirkt nach oben in die Lendenwirbelsäule, es wirkt nach unten zum Kniegelenk. Und so ist es ganz entscheidend für Balance, für Stabilität in der Bewegung, aber auch für unsere Haltung.
Also Beine und Po zu stärken, das ist halt kein Luxus, sondern eigentlich ein Pflichtprogramm, oder?
Ja, wobei es gerade auch eine Ideologie ist, dass es ja auch ein Modemerkmal sein kann. Aber das, was gerade so entwickelt wird, das ist mir einfach too much. Ja, weil es, das muss man immer wieder wissen. Wenn man eine Muskulatur überproportional stärkt, was die viele gerade, ich sehe das bei Frauen zum Beispiel im Fitnessstudio, die machen extrem viel Po-Training. Gibt es ja mittlerweile spezielle Trainingsgeräte. Dass man immer damit den Antagonisten, die Gegenseite, also die Hüftbeuger, total abschwächt. Weil die müssten ja in einer Harmonie sein. Und hast du einen wahnsinnig großen Po, müsstest du rein theoretisch auch eine wahnsinnig starke Hüftbeugemuskulatur haben. Aber genau das machen sie nicht. Und dadurch ergibt sich eben gerade auf das Hüftgelenk eine muskuläre Dysbalance. Und die ist gefährlich langfristig. Und die meisten Menschen haben keinen anständigen Hüftbeuger beispielsweise mehr. Und hier würde ich mal für alle, die das machen, dieses Po-Training so intensivieren, nochmal eine kleine Quickie für zwischendurch
machen. Ja, bitte, mach mal.
Das ist nämlich der sogenannte Psoasmuskel, der Scharniermuskel zwischen Oberkörper und Unterkörper, der liegt so in der Leistengegend. Den sieht man nicht so prioritär, aber wenn ihr zum Beispiel im Sitzen das Bein von der Fläche des Sitzes anhebt, so ganz leicht löst, sodass der Oberschenkel in der Luft hängt und fängt nach 10 Sekunden an zu zittern, ist der Muskel zu schwach. Und er ist bei den meisten Menschen zu schwach, insbesondere wenn sie einerseits den Po-Muskel so intensivieren und zum Zweiten, indem sie viel sitzen. Heißt das, dass wir gerade diesen Muskel kräftigen müssen. Und das bedeutet, dass wir Hüftbeugung und nicht nur Hüftstreckung trainieren müssen. Und das geht man zum Beispiel, indem man Kniehebeläufe, Kniehub immer viel häufiger trainiert. Über 90 Grad Winkel sollte es dann sein. Also der Oberschenkel muss über Hüfthöhe angehoben werden. Das kann man mit oder ohne Widerstand machen. Das ist eine Übung für den Hüftbeuger. Die müsste immer parallel täglich auch zum Po-Training stattfinden.
Welche gesundheitlichen Folgen, du hast es schon ein bisschen angedeutet, können denn untrainierte Beine und Po haben?
Ja, das Becken ist nicht stabil. Es kippt weg. Und meistens kommt man dann in so eine gewisse Hohlkreuz. Meistens kippt es nach vorne. Also es wird flektiert so ein bisschen nach vorne und dann ist die Aufrichtung eben verloren. Und deswegen ist dann meistens so eine kleine Lordose auch im Stehen, in Ruhe, im Bereich der Lendenwirbelsäule. Und das ist natürlich langfristig eine Haltungsveränderung, die nicht gut ist. Dann funktioniert das Zahnrad der Wirbelsäule einfach nicht mehr so optimal. Wir haben dadurch eben das große Problem, dass wir ja eine Überlastung eben im Bereich der Bandscheibenstrukturen dann auch haben. Und wenn ich die Haltung dann aufbauen möchte, geht das einfach. Ich habe keine Stabilität, wenn ich dann einfach schon ein gewisses Zahnradfunktion nicht mehr optimal. Das heißt, ich muss meinen Körperschwerpunkt immer völlig anders kontrollieren. Und das überlastet insbesondere auch die Gelenke von Sprung und Kniegelenk, weil einfach die Physiologie des Körperschwerpunktes nicht mehr gegeben ist. Der rückt immer weiter nach vorne. Und das ist insbesondere so ähnlich wie bei Schwangerschaften, wo auch immer alles nach vorne wandert. Oder wenn du einen dicken Bauch hast. Das Gleiche passiert bei einer Dysbalance eben zwischen diesen Beugern und Streckern im Bereich des Hüftgelenks.
Und geht das denn relativ schnell, kraftlose Beine wieder straff zu trainieren, vielleicht auch den Po?
Ja, du willst ja jetzt auf den Sommer hinaus, ja, das ist mir schon klar.
Genau.
Ja, relativ schnell, ja. Vom Volumen her wird das nicht so schnell gehen. Von der Kraft, ja. Die Kraft ist schneller entwickelt als das Volumen. Mhm. Das Volumen braucht schon Monate, in der Tat. Ja, schon längere Einheit. Deswegen, wirklich, das ist ein zentraler Muskel. Ist ja der größte Muskel, wie ich gerade schon mal gesagt habe. Also es braucht Zeit und Ausdauer dabei. Das ist gar keine Frage. Und natürlich auch die richtigen Übungen.
Genau.
Und eine vernünftige Ernährung, weil das hängt ja unmittelbar zusammen. Auch eben für diese Muskulatur.
Dann lass uns schnell weitermachen mit den Übungen. Welche zwei Fitness-Quickies für Beine und Po fallen dir denn jetzt noch ein?
Also das heißt, Lounge-Übungen kennen wir ja. Das ist also quasi ein Ausfallschritt im klassischen Sinne. Wir können das ja modifizieren, so mit Cross-Lounge. Das heißt also, du fixierst die Hände irgendwie vor dem Brustkorb, damit sie nicht stören, damit sie irgendwie nicht im Wege sind, spannst deine Bauchmuskulatur an und dann ziehst du oder drückst ein Bein, rechts oder links, ist ja erstmal egal, womit du anfängst, nach hinten. Und hast dann wieder so einen kleinen Ausfallschrittposition. Und dann ziehst du das Bein von hinten wieder nach vorne. Und das machst du mehrfach, ist immer eine Streckbewegung im Hüftgelenk, Streckung, Beugung im Wechsel und das trainiert wunderbar eben das Gesäß. Tief, hoch, das ist das. Wie so ein Ausfallschritt quasi, das kann man natürlich auch dann auch schräg machen, das sind dann die Cross-Lounge, indem du das Bein nicht gerade nach hinten streckst, sondern schräg hinter das andere Bein setzt. Also quasi so diagonal, also das rechte Bein hinter das linke oder das linke hinter das rechte. Und damit hast du eben nicht nur den großen Gesäßmuskel, sondern auch den seitlichen Gesäßmuskel oder den Medialis, den trainierst du dann auch mit, weil einfach eine diagonale Bewegung mit dabei ist. Dieser ist übrigens wichtig dafür, dass du im Stehen und im Gehen nicht zur Seite abkippst. Du kennst vielleicht Menschen, die eine Hüft-OP gehabt haben. Ne? Mhm. Wenn du die gehen siehst, siehst du, dass die so watscheln. Mhm. Die kippen immer mit dem Standbein weg zur Seite. Mhm. Die sind nicht mehr in der Lage, quasi seitlich zu stabilisieren. Auch das machen die Gluteen. Allerdings hier die kleinen und insbesondere der Medialis, also der mittlere Gesäßmuskel, der aber mit dem großen zusammenarbeitet. Und das bedeutet auch hier, deswegen machen wir zum Beispiel diese Cross-Lounges immer im schrägen, im diagonalen Bereich, weil das trainiert. Oder auch das Abspreizen des Beines zur Seite. Auch das hilft dabei, vielleicht sogar gegen einen Gummizug.
Also es ist auch immer entscheidend, welchen Muskel ich wann wie trainiere. Ne?
Deswegen ist das gar nicht so einfach.
Den vorderen, den hinteren, ja, den seitlichen.
Wir haben ja heute schon ein bisschen so eine Anatomie-Lehrstunde. Mhm. Ne? Deswegen kann man das häufig auch nicht so ableiten von dem, was man auf so Videos sieht. Deswegen sollte man ja unsere YouTube-Videos, die wir ja neu haben mittlerweile, auch bei den Quickies immer schon mal sich anschauen, mal länger hinschauen, weil es braucht Erläuterung, es braucht Verständnis, weil eine Übung ist nicht Übung. Denn Muskeln, wie gerade schon bei Oberschenkel zum Beispiel gesagt, bestehen ja aus verschiedenen Anteilen. Mhm. Auch der Gluteus hat einen großen Anteil, Maximus, hat aber auch einen medialen Anteil beispielsweise, der genauso wichtig ist. Aber ich muss wissen, wie mache ich das?
Mhm, genau.
Und das setzt also ein bisschen Verständnis und Wissen voraus. Wie mache ich es denn?
Wer hätte das gedacht?
Viele Trainierende im Fitnessstudio legen den Fokus auf ihren Oberkörper.
Ja, Jungs, insbesondere
genau,
sehe ich.
Genau, insbesondere Männer, sage ich gerade. Gymdaten zeigen, dass Bankdrücken eine der am häufigsten ausgeführten Kraftübungen ist. Das kann es ja nicht sein, ne? Nur den Oberkörper zu trainieren.
Du, ich sehe das im Studio wirklich immer. Die Jungs, die haben einen Bizeps. Einen Pectoralis, also eine Brustmuskulatur, auch eine Schulter-Nackenmuskulatur, die wirklich extrem ist, manchmal überproportional. Und dann haben die da so dünne Streichhölzer da unten aus der Badehose rausgucken. Ja, wie sieht das denn aus? Also deswegen natürlich Harmonie. Harmonie ist Ästhetik und nicht Disharmonie. Und Volumen ist ja nicht alleine verantwortlich für Ästhetik. Nein, es ist immer eine Harmonie von allen Muskelgruppen untereinander. Und dementsprechend, liebe Jungs insbesondere, ja, trainiert bitte eure Muskeln, auch wenn ihr die über Hosen kaschiert. Aber wenn ihr in einer Badehose seid, es sieht furchtbar aus. Ja, also lasst euch das von mir als Mann sagen, gefällt mir nicht.
Dann lass uns doch schnell nochmal zu einer nächsten Übung kommen. Vierfüßlerstand wird auch immer gern so vorgeschlagen.
Ist in der Tat so, ja klar. Ja. Weil gerade auch, wenn da man ja wunderbar in die Hüftstreckung kommt, gerade wenn du dann das Bein nach hinten streckst, Donkey Kicks zum Beispiel genannt, also das Kicks nach hinten, ja. Das heißt, du gehst in den Vierfüßlerstand, wie du gerade gesagt hast, wie so eine Bankposition, ne? Du hast Hände und Knie aufgestützt, die Unterschenkel liegen flach auf dem Boden. Und dann hebst du ein Bein ab und streckst das nach hinten oben. Ja, vielleicht sogar beugst du das Kniegelenk dabei, die Fußsohle zeigt dann zur Decke und dann bewegst du diese Fußsohle gen Decke nach oben. Und das ist noch mehr als Streckbewegung. Also das bedeutet also, dass du dann die Streckbewegung noch verschärfst. Also Bein nach hinten, das ist schon mal eine Extension, da musst du den Gluteus ja halten. Dann Kniegelenk beugen, Fußzeit flach zur Decke und dann gegen die Decke treten. Das ist eben so ein Kick. Und das ist natürlich, wenn man das mit der Seite abwechselt, eine wunderbare, straffere Übung für das Gesäß.
Stimmt das wirklich?
Wenn wir längere Beine haben, legen wir einen Weg schneller zurück als andere, die kürzere Beine haben. Ist das so?
Schau doch mal, wenn du mal so einen 100-Meter-Sprint siehst. Da siehst du Menschen, die eine wahnsinnig hohe Schrittfrequenz, Tretfrequenz haben beispielsweise. Und die sind schneller im Ziel manchmal als die mit den langen Beinen. Richtig. Es hängt nicht von der Beinlänge ab, unmittelbar. Allerdings auf die lange Strecke ist der größere Schritt natürlich ökonomischer. Deswegen sind Sprinter und Sprinterinnen, die können klein sein, aber Ausdauersportler, die brauchen schon eine wahnsinnig hohe Herz-Kreislauf-Leistungsfähigkeit, um über die hohe Frequenz der Schritte auch mithalten zu können für diejenigen, die einen schönen, ruhigen, langen Schritt machen. Also die haben schon Vorteile, die mit den längeren Beinen, ja. Mhm. Er macht zwar insgesamt ein bisschen größere Schritte, aber unterm Strich ist letztendlich die Schrittfrequenz immer die Kompensation. Und deswegen bei Sprintübungen, bei Mittelstreckenlauf, macht das nichts aus, ob du kürzere oder längere Beine hast zum Beispiel. Aber bei Langstrecken, da geht es langsam darüber, dass die längeren es etwas leichter haben.
Häufig sieht man ja Menschen, auch vor allen Dingen auch ältere Menschen, deren Oberkörper etwas korpulenter wirkt, die aber dann dünne Beine haben. Beginnt die Muskelmasse der Beine eigentlich schneller abzubauen als andere Muskelgruppen?
Ja, typisch der deutsche Mann. Dicker Bauch und dünne Beine. Es ist in der Tat so, dass gerade zum Beispiel beim Mann die dünneren Beine auffallen und im Oberkörper ist noch relativ viel Volumen. Das liegt daran, dass wir in der Beinmuskulatur im Durchschnitt einen größeren Anteil an weißen Muskelfasern haben. Weil deswegen springen wir ja auch schneller, weil wir mehr weiße Muskelfasern haben. Während die Oberkörpermuskulatur, Haltemuskulatur in der Regel auch mehr rote Muskelfasern haben, gut durchblutete Muskelfasern. Und das heißt, dass mit zunehmendem Alter einerseits das Phänomen der Sarkopenie auftritt. Das heißt Verlust der insbesondere weißen Muskelfasern und zum Zweiten eben durch Nichtnutzung und vor allen Dingen auch durch längere Sitzzeiten die Haltemuskulatur noch so gerade funktioniert, aber die schnelleren und intensiveren Belastungen bei den meisten untrainierten Menschen einfach nicht mehr vorhanden ist. Das führt zu dem Phänomen der dünnen Beine. Ja, dünnere Beine sind deswegen eher belastet von einem Muskelmassenverlust, weil eben die höhere Anzahl an weißen Muskelfasern zu einer schnelleren Atrophie der Beinmuskulatur führt.
Also das Beintraining doch wieder eine Pflegeversicherung.
Ja, und zwar das Beintraining mit hohen Lasten. Denn weiße Muskelfasern brauchen keinen Schmusekurs, die brauchen hohe Lasten. Und genau deswegen sollten Beinmuskulatur entweder durch schnelle Bewegungen, im Alter schwierig, durch Sprints, Sprünge belastet werden oder eben durch Gewichtsbelastungen mit höheren Widerständen. Weil dann habe ich besonders das Training der weißen Muskelfasern. Hohe Intensitäten sprechen genau nämlich die an. Da helfen teilweise Alltagsbelastungen nicht mehr.
Eine Übung mit hohem Widerstand?
Die einbeinige Kniebeuge. Erstmal beidbeinige Kniebeuge für Anfänger und Anfängerinnen. Aber das ist ein wichtiger Garant. Und wenn ich das dann vielleicht noch mit einem Sprung verbinde, das heißt, also ich gehe runter in die Kniebeuge, 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 so bis 90 Grad Winkel, halte und dann gehe ich hoch und springe zum Schluss der Bewegung noch leicht ab, sodass ich noch eine explosivere Bewegung habe. Dann habe ich sowohl eine nervale Komponente dabei, eine Innovationsgeschwindigkeitserhöhung und gleichzeitig eben auch ein Training der Muskelmasse.
Schützen denn starke Oberschenkel- und Unterschenkelmuskeln auch vor Fehlstellungen der Beine?
Ich würde sagen, teilweise ja. Es kommt natürlich darauf an, wie groß diese Fehlstellung ist. Wenn ich Fußballer sehe, die so O-Beinchen haben, ich denke mal Pierre Littbarski oder ähnlich, ja, da hättest du noch so viel Muskeltraining machen würden, die Beine wären immer aus wie eine Sichel. Da könntest du immer noch Ball durchschießen zwischen diese Beine. Aber in der Tat ist es so, dass, wir haben über den Medius schon gesprochen, der stabilisiert im Bereich des Becken, also die seitliche Beckenmuskulatur ist ja entscheidend. Wie steht das Becken? Gibt es nach rechts oder links weg? Wir können natürlich auch durch bestimmte Zielsetzungen, habe ja vorhin schon von dem Quadrizeps, von dem Vastus medialis, also von der Innenseite der Muskulatur gesprochen, die zieht schon das Bein ein wenig nach innen und dadurch habe ich zum Beispiel einen positiven Effekt auf die O-Beine. Ja, da weil sie dann außen gerichtet sind. Ne? Oder wenn ich die seitliche Oberschenkelmuskulatur trainiere, hat das natürlich einen kleinen Effekt auf die X-Beine. Ja, weil ich dann sie eben quasi da nach außen ziehe. Auch das ist möglich, gerade im Bereich des Kniegelenks. Aber das ist begrenzt in der Wirkung.
Nichtsdestotrotz kannst du uns eine schnelle Übung vorstellen, die so ein bisschen X-Bein entgegenwirkt.
Ja, schau mal, es ist so, dass du ja die seitliche Muskulatur trainieren solltest. Und wenn ich nochmal an die Winterolympiade zum Beispiel schaue, da habe ich sehr gerne Eisschnelllaufen gesehen. Ne? Nicht das Shorttrack, sondern gerade das Eisschnelllaufen. Und wenn du das mal siehst, wie die in der Hocke sind auf der einen Seite, aber dann so seitlich nach außen gerichtete Schritte machen, quasi so diagonal. Die stoßen ja immer nach hinten so weg. Dann ist erst eine ästhetische Bewegung und das ist eine Trainingsübung. Das heißt also quasi so ein bisschen den Skater-Schritt nachahmen. Im Einbeinstand kann man das wunderbar machen. Das ist sehr schön, so in der Vorwärtsbewegung eine tolle Übung auch für diese Beinmuskulatur.
Mal eine ganz doofe Frage.
warum schläft unser Po ein?
Weißt du, wir nennen das sogar, dass er eine Amnesie kriegt, also eine gluteale Amnesie.
Okay.
Ja, das heißt, der Körper kann dann den Po nicht mehr richtig ansteuern. Das hängt unter anderem mit der Durchblutung natürlich zusammen und mit der Nervenkompression, gerade wenn ich viel sitze. Ja, üben wir natürlich Druck aus auf Gefäße und auch Nerven. Und dieser Druck führt zu einer Unterversorgung von Nerv- und Blutgefäßen. Das heißt, die werden komprimiert. Ich bin ja viel Radfahrer. Das kenne ich genauso gerade auch von meiner Genitalregion. Wenn ich da nicht richtig sitze, dann wird die taub. Ja, dadurch, dass ich einfach so ein bisschen viel zu viel Druck ausübe. Und das Gleiche gilt eben, wenn ich zum Beispiel irgendwie auf einer Hörsaalbank sitze oder auf einer Bierbank, wo ich viel Druck drauf habe, dann passiert das auch, ne? Dass ich dann eben eine Amnesie bekomme durch Unterversorgung von Nerv und von Gefäßen.
Und welche Übung können wir dann ad hoc machen, um ihn wieder aufzuwecken, unseren Po?
Ja, erstmal aufstehen. Ja. Steh schon mal auf. Das Gute daran ist, dass er relativ schnell wieder verschwindet. Das haben die Radfahrer ja auch. Wir haben ja zum Beispiel immer früher gedacht, dass durch den dauerhaften Druck und damit auf die Gefäße und das Nervensystem ja da auch Potenzprobleme entstehen. Wissen wir, nein, das ist nicht so, weil die Durchblutung sich sofort wieder herstellt. Sitzen ist grundsätzlich eben eine Komprimierung. Und gerade wenn ich dann noch Winkel habe im Hüftgelenk, die sogar die großen Venen und Adern insbesondere in die Beine noch mit einem Knick versehen, ist sowieso die Durchblutung noch schlechter. Also da ist erstmal Stehen besser. Und dann habe ich mal so eine Übung mitgebracht, Beckenheben, Glute Bridge heißt das ja modern. Ne? Du legst dich auf den Rücken, beugst die Knie, die Füße sind hüftbreit so aufgestellt und dann hast du die Fersen dabei, am besten noch relativ nah am Gesäß und dann gehst du quasi mit der Anspannung der Muskulatur in die Höhe. Das heißt, du gehst wie mit einem Lift, steckt das Becken quasi zur Decke, den Bauchnabel leicht anziehen und dann hebst du also alles an, ohne dass du ins Hohlkreuz fällst. Also ohne, verbildest also quasi fast eine Gerade, wie so eine Bridge, ja, die dann dazu führt, dass über die Anspannung der Gesäßmuskulatur, aber immer in Begleitung eben der Bauchmuskulatur, von den Schultern bis zu den Knien irgendwie eine Position, die du etwas 1 bis 3 Sekunden fast gerade wie so eine Schanze quasi bildet. Und dann senkst du das Becken wieder langsam ab, ein bisschen wieder nicht ganz auf den Boden und dann geht es wieder hoch und runter, wie so ein Fahrstuhl im Bereich des Beckens.
Ja, das will ich natürlich nicht im Büro machen. Ne?
Warum nicht, Anja?
Na, vielleicht kennst du ja noch eine alternative Übung, die du mir vorstellen kannst.
Natürlich aufstehen und hinsetzen. Ja, das erstmal, auch das trainiert ja den Po-Muskel, gerade weil es eine Hüftstreckung ja beinhaltet. Und das kannst du beidbeinig machen. Ja, das ist aber zu leicht wahrscheinlich für dich. Das kannst du auch nur mit einem Bein machen, also Single Leg, Sit and Stand. Und du stehst also von einem Stuhl mit einem Bein auf, so 6 bis 8 Wiederholungen pro Seite, immer mal zwischendurch auch die Muskulatur wieder anspannen, ganz bewusst. Und das ist überall möglich, kannst ja sogar in der Bahn oder im Zug, mach es da, wo du willst.
Können wir eigentlich durch ein bestimmtes Training auch unsere Po-Form beeinflussen oder ist die quasi angeboren?
Sie folgt der Schwerkraft.
Ja.
Das ist schon mal das Entscheidende.
Das habe ich befürchtet, ja.
Die Po-Form folgt der Schwerkraft, aber natürlich, das siehst du ja auch bei den jungen Mädels, die das Po-Training machen. Es verändert sich schon die Form. Ne? Und deswegen, du musst den Po auch in Gänze natürlich beanspruchen. Ja, der wird knackig und rund. Dann sieht er auch gut aus. Ja, durch Training verändert er sich.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
So, nach all den vielen Übungen, die du uns nun schon vorgestellt hast, hast du vielleicht jetzt noch einen besonders anspruchsvollen Quickie für uns. Quasi die ultimative Übung für Beine und Po.
Du weißt, ich habe ja immer Lieblingsübungen. Das ist der Hacker, das würde für den Rücken. Und das ist Squat für den Unterkörper.
Ja, Kniebeuge. Eine andere Variation.
Ja, natürlich kann man den variieren. Es gibt ja, wie beim Liegestütz, gibt es ja auch einfache und schwierige Übungen. Und es ist grundsätzlich ist der Squat immer eine der einfachsten Übungen, die man überall ausführen kann. Aber es gibt ein Sumo-Pulse-Squat.
Oh, ja? Das klingt gefährlich.
Ja, also das ist relativ einfach. Die Beine stehen einfach sehr viel breiter auseinander. So wie die Sumo-Ringer, kennen wir vielleicht so vom Bild, ne? Wie die dann so tief in die Hocke gehen, das Gesäß fast auf dem Boden ist, ne? Und dann sind die Beine so ein bisschen nach ausgerichtet. Immer darauf achten, dass Fußspitze und Kniegelenk quasi in eine Richtung zeigen. Die Füße müssen also sich mitbewegen, nicht nur die Knie nach außen drehen, sondern Fußspitze. Und dann geht man ganz tief runter und der Po so tief wie möglich und dann mit kleinen Impulsen hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Nicht ganz aufrichten, Das kann man wunderbar machen, um dann so ein bisschen auch die etwas extremere Variante des Muskeltrainings zu erzielen, weil dabei wird Wadenmuskulatur, gesamte Beinmuskulatur und Gesäßmuskulatur parallel, also als komplexe Übung trainiert. Also das sind so Sumo-Squats. Ja? Mhm. Pulsieren heißt also immer hoch, runter, in kleineren Radien. Kann jeder so erspüren, wie hoch und wie tief geht man dann. Aber die Übung startet immer recht tief.
Und das denn machen, bis die Beinmuskeln brennen.
Ja, man kann ja die ganz einfache Variante, vielleicht nochmal so als für alle, die uns jetzt zuhören, sagen, boah, ist das schwierig. Macht es mit dem Rücken an der Wand.
Mhm.
Ja, es ist einfacher. Beginnt mal so mit. Das heißt, ihr lehnt euch einfach mit dem Rücken an die Wand und macht dann diese Sumo-Position und ihr werdet sehen, dann ist es etwas leichter. Und dann könnt ihr selber kontrollieren und wenn ihr das einige Male gemacht habt, dann geht ihr weg von der Wand und dann geht es fast von alleine.
Ja, wunderbar, klasse. Vielen Dank. In der nächsten Folge werden wir uns damit beschäftigen, wie die Natur ein richtiger Booster für unsere Fitness sein kann und wo wir besonders effektiv trainieren können. Im Wald, am Strand, am Meer, in den Bergen.
Man kann es ja überall tun, aber ich glaube, gerade im Sommer haben wir ja alle ganz andere Lust dazu, das zu tun. Und darüber rede ich gerne natürlich, weil Natur ist in der Blüte, ja, in der Blütezeit im Sommer.
Genau. Darauf freuen wir uns. Bis dahin, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Bleibt fit und gesund. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Der Reisepodcast Hör zu und ab geht's entführt euch alle zwei Wochen zu einem berühmten Drehort aus der TV- und Streaming-Welt. Hört doch mal rein.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hör zu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.